Woran denkt ihr, wenn ihr so ein Bild seht? Das Bild für die jetzt, die das Audio hören, ist ein Bild von Kaffee. Wisst ihr, ich kann das schon riechen. Den Espresso kann ich riechen. Ne? Nein, nicht alle sind Kaffeeliebhaber, oder? Haben auch Teeliebhaber. Bitte? Aber ich dachte, das passt so gut zu meinem Themen heute. Herzlich zueinander. Ich denke an Gemeinschaft, wenn ich Kaffee rieche. Auch wenn wir zu Hause sind und nur zu zweit sitzen und ich trinke meinen Kaffee und Susan ihr Wasser. Oder irgendwas. Oder ein Tee. Ja, trinkt sie auch gern. Das ist Gemeinschaft. Worum geht es, wenn man das hört? Herzlich zueinander. Ich wollte mit einer Bibelstelle, weil ich was vergessen habe. Jetzt geht es, Hamid, oder? Es tut mir leid, habe ich auch letzte Woche vergessen. Ich habe gerade über Kaffee gesprochen, wie man so schön Kaffee riechen kann. Und dass Kaffee an mich an Gemeinschaft erinnert. Oder ich denke an Gemeinschaft, wenn ich Kaffee rieche. Worum geht es heute? Es geht um diese Bibelstelle in Römer 12, Vers 10a. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Und dann schreibt Paulus dieses Wort, finde ich so interessant. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ein Wettbewerb. Wer kann jemanden besser? Nein, so, darum geht es nicht. Es ist kein Wettbewerb, es ist kein Sport oder Rennen in dem Sinne, sondern eine Ermutigung, dass wir einander Achtung erweisen und schenken und dass wir Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe einander zeigen. Wir schauen heute am Anfang in dem Leben von einem Mann namens Paulus. Ihr kennt ihn wahrscheinlich sehr gut, habt von ihm gehört und von ihm gelesen. Aber wisst ihr was? Manchmal sind wir so mit unserem Leben so beschäftigt, dass wir es kaum merken, dass Gott dabei ist, in uns zu wirken. Oder dass etwas in uns gerade ändert. Oder wir sind am Verändern. Wir sind dabei, uns zu verändern. Und wenn wir andere Menschen betrachten, Menschen, die scheinen, alles im Griff zu haben, Menschen, vielleicht sind sie hochgeschätzt in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und besonders mit diesem Mann, Paulus, denken wir, boah, er hat es geschafft. Er hat keine Schwierigkeiten im Glauben oder in diesem Prozess, geistlich reifer zu werden. Dann muss ich sagen, halt, nicht so voreilig. Paulus musste auch was lernen. Paulus musste auch im Glauben wachsen oder reifer werden. Wir sehen in Apostelgeschichte 15, ich habe die Bibelstelle nicht dabei heute, aber ihr könnt gerne später reinschauen oder jetzt öffnen, weil ich werde etwas davon lesen, aber nicht sehr viel. Ich wollte einfach die Geschichte ein bisschen erzählen, in Apostelgeschichte 15. Da lesen wir, dass Paulus und Barnabas zusammen in einer Stadt waren, Antiochia. Sie haben in dieser Gemeinde gelehrt und die Geschwister dort gestärkt. Und dann lesen wir in Vers 36, dass Paulus Barnabas anspricht und er sagt ihm: Wie wäre es, wenn wir zurückkehren in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben? Gute Idee, ja, klingt gut. Wir können die Geschwister dort sehen. Und dann wollte Barnabas Johannes Markus mitnehmen. Aber dieser junge Mann hat schon versagt. Er hat schon den beiden in Pamphylien im Stich gelassen. Nimmer, sagte Paulus. Barnabas aber stand darauf. Und es gab zwischen den beiden, Paulus und Barnabas, eine heftige Auseinandersetzung. Zwischen Paulus und Barnabas. Das ist manchmal für mich kaum vorstellbar. Und Paulus und Barnabas trennten sich voneinander. Paulus nahm Silas und später Timotheus mit und Barnabas nahm Johannes Markus. Was ich so interessant finde in dieser ganzen Geschichte mit Paulus und Barnabas, ist, wie Barnabas das Leben von Paulus geprägt hat, beeinflusst hat. Aus dem einst rauen, unsensiblen, ungeduldigen Mann, Paulus, der Christen wegen ihres Glaubens getötet hat, wurde ein mitfühlender und sensibler Christ, der bereit war, sein eigenes Leben für anderen hinzugeben. Und was wir sehen in Barnabas, in seinem Leben, er war immer sehr menschenbezogen, menschenorientiert. Und obwohl Paulus mehr für die Lehre eingesetzt hat, hat Barnabas eine einzigartige Fähigkeit, die Christen zu ermutigen, im Glauben und in der Gemeinschaft voranzubringen. Und obwohl es hier scheint, manchmal, dass Paulus zu seinen alten Gewohnheiten zurückgekehrt hat, wenn man das so sehen will, war es nur für eine kurze Zeit. Weil wir sehen im 16. Kapitel, als er Timotheus gebeten hat, mit ihm auf die Missionsreise mitzugehen, hat man den Eindruck, dass er seine Orientierung wiedergefunden hat. Und das Leben später von Paulus reflektiert mehr die Qualitäten von Barnabas. Auf jeden Fall, als das, was Paulus früher war. Und diese Änderung sieht man auch deutlich durch seinen Dienst in Thessalonich. Ich hoffe, dass können wir sehen und vielleicht das ganze Leben von Paulus betrachten und uns ermutigen lassen dadurch, dass auch Paulus an einem Prozess des Werdens teilgenommen hat. Das passierte auch in seinem Leben. Er lernt mehr und mehr, wie er Jesus in seinem ganzen Leben reflektieren kann, ähnlicher werden kann. Paulus hat eine Vergangenheit und die Folgen von dem, was man gelehrt und gesehen hat, kann man nicht sofort, meiner Meinung nach, ausradieren. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, die sich zum Teil gegen Gott agiert, eine Moralität, die Gott ehrt, ist gar nicht applaudiert, manchmal nicht willkommen, nicht in der Schule, der Uni, in der Ausbildung, bei der Arbeit. Oft ist man gehänselt oder einfach geduldet. Es kann auch sein, dass manche von euch, von uns, von zu Hause aus nie Liebe erfahren hat oder sehr selten oder eine abgestumpfte Liebe erlebt haben oder nie respektiert gefühlt haben als Person. Aber jetzt hast du einen Mann aus Galiläa kennengelernt. Oder du lernst den Gott kennen in deinem Leben. Und dieser Mann vermittelt dir etwas anderes. Oder will dir etwas anderes vermitteln. Du bist geliebt. Du bist angenommen, genau wie du jetzt bist. Und auch wie Paulus, du bist so geliebt, dass Gott dir nicht so lassen kann. Gott hilft uns dabei in diesem Prozess des geistlichen Wachstums. Ich möchte heute euch drei Schritte vorschlagen, die man benutzen kann, wenn man es mit der Herzlichkeit und dieser geschwisterliche Liebe ernst meint. Aber wie gesagt, die Fähigkeit, herzliche Liebe mit Geschwistern zu zeigen, passiert nicht automatisch mit allen. Man braucht Zeit manchmal, man braucht Gespräche manchmal. Wenn es einfach wäre, diese Art von Liebe zu zeigen, wieso, frage ich mich, haben wir so viele Aufforderungen in der Schrift? Warum gab es schon so früh starke Probleme in den Gemeinden? Naja, sie hatten Nichtjuden und Juden, die versuchen zusammenzukommen und geschwisterliche Liebe, da war viel hin. Haben wir keinen Hintergrund? Haben wir keine Vergangenheit? Sind wir alle aus Hildesheim und haben das Gleiche erlebt im Leben? Nein. Es ist auch eine Sache, die wir ernst nehmen müssen und daran arbeiten sollen. Schritt 1. Klingt einfach, aber ist nicht immer so. Nehmt es ernst, was Gott uns sagt. Hier sind einige Bibelstellen. Ich gebe euch keine Zusammenhänge heute. Das heißt, schreibt die Stellen auf, macht ein Foto davon, wie einige manchmal, und in Ruhe lest den ganzen Zusammenhang in dieser Stelle. 1. Thessalonicher 4, 9 und 10. Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Eine Seitennotiz. Wo hat Gott uns gelehrt, einander zu lieben? Kann man die Stelle ganz schnell nennen? Was hat Jesus gesagt? Der größte Gebot. Das größte Gebot. Liebe Gott mit Verstand, ja, und so weiter. Und dein Nächsten wie? Dich selbst. Aber woher hat Jesus diese zwei Ideen, Gedanken? Wie weit gehen wir? Ja. Zumindest zu den 10 Geboten. Man kann die in 2 teilen. Liebe zu Gott, Liebe zu den Nächsten. Sie wussten, wovon er spricht, hier, die Thessalonicher. Hebräer 13. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. 1. Petrus 1, 22, 23. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit in Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister einer Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und vom Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Erster Petrus 3, 8 und 9. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl. Liebt einander als Glaubensgeschwister. Geht barmherzig zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Hätte sagen können, wie in der Welt. So verstehe ich das. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Oh, das Wort, einfach mittendrin. Segnet. Segnet einander. Und das kommt in verschiedene Arten und Weisen, wie wir einander segnen. Das gemeinsame Ziel. Wo schaut ihr hin? Im Leben. Was ist das gemeinsame Ziel, das wir haben? Gott zu ehren. Einander zu ermutigen. Und selbst auf dem Weg nicht zu lassen, nicht zu vergessen, dass wir auch in diesem Prozess sind. Gnädig mit uns selbst zu sein, das heißt. Warum bin ich nicht weiter? Wir müssen lernen, auch gnädig mit uns selbst zu sein. 2. Petrus 1, 5 bis 7. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ich würde euch einfach ermutigen, diese 5 Bibelstellen nochmal zu lesen diese Woche, auch in dem Zusammenhang, zu überlegen, was heißt das für mich? Was bedeutet das für mich mit meinen Geschwistern in dieser Gemeinschaft? Schritt 2. Beurteile deine Haltung und dein Handeln gegenüber anderen Mitgliedern deiner christlichen Familie. Inwieweit empfindest du Mitgefühl und Sympathie oder Wohlwollen gegenüber deinen Geschwistern? Wenn man weiterliest in diesem Kapitel, Römer 12, wir lesen einen Satz, eigentlich, das wir auch gesehen haben in dem Leben Jesu, oder? Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Wo hat Jesus seine erste Wunder getan? Was war das für eine einer Party, ja. Hat es ermöglicht, dass sie weiter feiern können. Es gab kein Wein. Hat sich gefreut mit dem Paar, mit der Familie. Jesus hat auch geweint. Wann war das? Wieso weinte er? Er wusste, dass er gleich Lazarus zum Tod wiedersehen wird oder wieder am Leben bringt. Er hat Mitgefühl mit den anderen. Er konnte das spüren. Sie wissen nicht, das nicht. Ich weiß das, aber oh, das tut mir auch weh. Tiefe Emotionen von Freude, aber auch von Traurigkeit. Für einige ist es manchmal aber schwer, mitzufühlen, mit den Emotionen von anderen nachzuempfinden. Es gibt oft Gründe dafür. Und jede Person, der das schwer findet, Emotionen zu zeigen oder mitzufühlen, sollte eigentlich, muss, wenn ich das Wort sagen darf, sein oder ihr Leben prüfen. Wieso? Manchmal erlebe ich auch Zeiten, wo ich weniger Mitgefühl habe. Und dann nehme ich einen Schritt zurück und denke, warum im Moment? Oft ist es bei mir Stress. Oder einfach, alles ist zu viel im Moment. Und ich merke, ich brauche Zeit mit meinem Vater. Mit ihm allein zu sein. Um wieder auftanken zu können. Wir brauchen manchmal einen Durchbruch, wo wir anerkennen, was gerade in uns läuft, stattfindet. Und einen Weg dadurch zu finden. Überlege die folgenden Fragen. Habe ich manchmal Angst vor Ablehnung? Manchmal würde man als Kind so verletzt, dass man es so gelernt hat, es ist nicht sicher, Gefühle zu zeigen. Ich will nie wieder so verletzt werden. Das ist eigentlich keine Ausrede. Auf andere nicht mitzufühlen. Aber Gott will, dass wir da durchbrechen können und reifer werden. Und dazu gehört, gesunde Beziehungen in der Gemeinde zu haben. Als Christen lernen wir, uns verletzbar zu machen. Manchmal denken wir, na, Kyle, gehst du da zu weit? Aber für mich, das gehört zu gesunder Gemeindeleben. Dass wir uns so weit gehen lassen, dass wir uns verletzen, dass wir verletzt werden können. Und ich meine nicht diese ungesunde Art von ohne Grenzen zu haben, das meine ich nicht. Wir brauchen gesunde Grenzen zu haben. Aber wir müssen uns auch öffnen. Und manchmal ist diese, sieht man, dass das eine Gefahr ist. Ich hatte oft als junger Mann, nee, ich war noch kein Mann, als junger Junge, keine Lust, mit meinem Vater zu reden. Mein Vater, wie wenn ihr das nicht wisst, war Prediger. Stand jeden Sonntag davor dann, hat gepredigt. Wer war ich als Kind, als Jugendlicher, irgendwas dagegen sagen zu können? Ich hatte das Wissen nicht. Ich hatte nur komische Gefühle als Teenager. Ihr wisst, wie das ist. Er war immer richtig in was er sagte. Oder so habe ich gedacht, was er glaubte. Ich wollte auch keinen Ärger oder Unmut in unserer Beziehung haben. So, ich habe meinen Mund gehalten, bis ich auf die Uni war. Es war eine christliche Uni. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber dort habe ich andere Gemeindeformen oder Art von Gemeindeleben kennengelernt. Und es war nicht wie meine Gemeinde zu Hause. Sie haben sonntags anderes eingerichtet, geplant. Und dann bin ich nach Europa gekommen. War ich in Wien und in Ungarn und damals Jugoslawien. Und haben Christen dort kennengelernt, die anders gedacht haben, gewisse Meinungsfragen. Nicht über den Glauben. Im Glauben waren sie solide, fest verankert in Jesus, in Gottes Wort. Aber sie haben einige Dinge anders verstanden. Da kam ich zurück und habe ich angefangen, mit meinem Vater zu diskutieren. Das hat Spaß gemacht. Aber sah ich auch, wir gehen nicht weiter auf den gleichen Weg mit diesen Meinungsfragen. Und wir haben gelernt, einander zu respektieren und zu lieben, trotz dieser unterschiedlichen Meinungen. Dass wir auf einem gemeinsamen Ziel zusammengehen, ja, das war klar und deutlich. Aber diese anderen Meinungen, Meinungssachen, konnten wir einfach lassen. Wir haben beide gesehen, deutlich gespürt, Gott lehnt uns nicht ab, weil wir das andere sehen. Die zweite Frage. Wie war meine familiäre Beziehungen? Da kann man überlegen, was, wie heißt das, Geschwistergefolge, sagt man. In welche Nummer war ich? War es der Erstgeborene, zweite, Mittelkind oder der letzte, der Prinz oder Prinzessin ist das letzte Kind normalerweise. So war es in meiner Familie. Ich war der zweite Mittelkind. Ältere Schwester hatte es ganz schwer. Weil sie kein Junge war. Hat versucht, Junge zu werden als Teenager. Nicht wie heute, sondern man nennt das Tomboy. Sie war so eine Art Tomboy, als junges Mädchen. Weil Junge in meiner Familie waren die Prinzen. Ich war der einzige Junge. Ich hatte es gut. Ja, hatte es gut. Meine Schwester nicht. Und ich bin so dankbar für die Gespräche, die wir seitdem wir erwachsen sind, es ist alles gereinigt zwischen uns seit Jahren. Ich bin so dankbar für solche Gespräche, dass wir diese Gefühle ausdrücken konnten. Aber das ist wichtig. Welche Folge warst du als Kind in der Familie? Das beeinflusst uns. Und wie wir entwickelt haben. Wie hat deine Familie, meine Familie, kommuniziert? Oder haben sie überhaupt kommuniziert? Und wenn, wie? Wie war die Beziehung zwischen meiner Mutter und meinem Vater? War es heil oder gab es Streit? Eine Auseinandersetzung? Wie haben sie mit unterschiedlichen Meinungen umgegangen? Unsere Kinder haben uns gesagt, unsere Jungs, ich hätte mehr Streit gesehen. Ich wünsche mir, dass ihr mehr gestritten habt. Weil unser Streit war immer abseits von der Familie. Und das war ein Fehler von uns, erkennen wir, dass wir das nicht öffentlich vorgetragen haben vor unseren Kindern, dass sie sehen können, wie man streitet und doch wieder sich versöhnen können und eine Antwort finden. Wie war die Kommunikation? In Bezug auf das Thema heute, manche Menschen sind in einer Familie aufgewachsen, wo Emotionen nicht gezeigt worden waren, zum Beispiel. Oder Zuneigung existierte nicht. Sogar merkte ich einen Unterschied in der Zuneigung. Als ich Susan kennengelernt habe, merkte ich einen Unterschied in ihrer Familie, von meiner Familie, wie sie kommuniziert haben. Wie die Beziehungen zwischen Mutter und Vater waren. Da waren Unterschiede. Es war nicht schlecht, es war anders. Und Susan war, meiner Meinung nach, die Einzige, die Zuneigung gezeigt hat. Deswegen habe ich sie gewählt. ihre Schwester nicht. Und nach ein paar Jahren fand ich so interessant, sie hat zwei junge Schwestern, die Zwillinge sind. Eine ist auf mich zugekommen und sagt, ja, ich weiß, ich muss dich umarmen. Ne? Wenn du möchtest, kannst du gerne. Bin offen dafür. Aber diese Zuneigung war nicht mit ihrer Geschwister präsent, wie bei Susan. Und das hat sie für mich attraktiv gemacht und immer noch. Der Autor von einem Buch, Gene Getz, das Buch heißt Building Up One Another, einander aufbauen, hat eine junge Frau begleitet, als sie Gott kennengelernt hat. Und eines Tages war sie bereit, Jesus als Herr anzunehmen, ihr Leben Jesus zu geben. Und da hat ein Gebet angefangen für sie, wo sie seine Worte wiederholen soll. Und Jesus versprechen, ihm nachzufolgen, als Herr und Meister zu ihr Leben zu geben. Und er begann: Himmlischer Vater, sie war still. Er dachte, okay, vielleicht hat sie mich nicht gehört, ich habe nicht laut genug gesprochen. Und dann hat er wiederholt: Himmlischer Vater, wieder nichts. Dann fragte er, warum sagst du nichts? Und sie sagte, ich kann das Wort Vater nicht sagen. Weil mein eigener Vater mich missbraucht hat als Kind. Und wenn ich Vater sage, dann sehe ich sein Gesicht. Klick. Hat Klick gemacht bei ihm. Und er sagt, okay, dann beten wir. Oh Gott. Und damit hat sie kein Problem, mit Gott so zu reden. Ob wir es erkennen wollen oder nicht, wir sind geprägt von unseren Familien. Für Gutes oder Schlechtes. Oder einfach, so war es. So habe ich das gelernt. So weder gut noch schlecht. Es war einfach so. Aber da lernst du einen Mann oder eine Frau kennen. Und sie oder er hat was erlebt in der Familie, die ganz anders war. Auch weder gut noch schlecht. Und die zwei kommen zusammen, wie wir damals. Und es gab ein paar Explosionen. Und wir müssen lernen, unseren Weg zu finden. Wie wir das so ein... ja, in unserer Beziehung. Und das ist eine gute Sache. Das finde ich sehr heilsam und gut. Wir müssen die Vergangenheit einfach stellen und einen Prozess der Heilung beginnen oder das Zusammenfinden beginnen, zum Beispiel in der Ehe oder in einer Beziehung, in der Gemeinde. Dritte, gehen wir weiter. Bin ich grundsätzlich wütend oder nachtragend? Was ist meine Haltung? Manchmal formen uns solche Erlebnisse oder einige Erlebnisse im Leben so, dass wir denken, ich habe keine Stimme mehr. Oder meine Gefühle sind nicht wichtig. So ähnlich, was ich gespürt habe als Teenager in meiner Familie. Meine Gedanken, es war mehr meine Gedanken sind nicht wichtig. Meine Meinung. Aber wenn es Gefühle sind, auf Gefühle betont ist, dann denken wir, ich darf nicht fühlen. Ich unterdrücke dann meine Gefühle. Langfristig stauen wir dann unsere Gefühle und sind manchmal, nicht immer, dauernd wütend oder unruhig. Eine interessante Erfahrung ist, das Leben von jemandem aus der Bibel zu nehmen, zum Beispiel David. Ich lese dieses Jahr eine chronologische Bibellesung und es ist chronologisch, hat eine chronologische Reihenfolge. So, wenn David etwas erfahren hat, wo er später direkt danach einen Psalm darüber geschrieben hat, folgt diesem Psalm aus dieser Erfahrung. Und das ist so interessant zu sehen, wie er damit umgegangen ist oder das verarbeitet hat. Die Gefühle, die Erlebnisse, die er hatte. Da kann man zum Beispiel in 1. Samuel 16 anfangen. Da fängt es eigentlich an mit David. Viertens, verbringe ich die meiste Zeit an mich zu denken. Manchmal kann ein Christ, ein Nachfolger Jesu, ziemlich selbstzentriert sein oder selbstsüchtig sogar und egozentrisch sein. Man merkt es nicht direkt sofort, aber man denkt nur an sich. Natürlich ist es dann schwer, an seine Geschwister und ihre Geschwister zu denken, geschwisterliche Liebe auszuüben. Oft merkt man das an die Gebete, die man spricht, wenn man alleine ist. Pass auf diese Woche beim Gebet. Für wen betest du? Was kommt zuerst in deinen Gedanken? Bist du selbst zuerst auf deiner Liste oder deine Geschwister? Ich denke, es hilft uns, für anderen zu beten. Aber auch, wie ich schon gesagt habe, diese Balance, Gleichgewicht zu finden, uns nicht zu verlieren, aber auch die Geschwister nicht. Und es gibt Zeiten, gebe ich zu, und erkenne ich, dass wir manchmal an uns mehr konzentrieren müssen, um später diese Balance zu finden. So, vier Fragen, die wir stellen können, die hilfreich für uns sind. Der dritte Schritt. Hilfe suchen. Falls irgendwas, was ich heute gesagt habe, dich trifft oder unruhig macht oder Fragen hochbringt, Erlebnisse und so weiter, es gibt Männer und Frauen in dieser Gemeinde, die bereit sind, mit dir zu reden. Und wenn wir zu nah sind, wenn wir euch zu nah sind, zum Beispiel, wir kennen Leute außerhalb von dieser Gemeinde, Christen, die ausgebildet sind, die eine Fähigkeit haben, eine Gabe haben, mit Menschen zu reden. Wir können euch in die richtige Richtung steuern und helfen, eine Person zu finden. Aber was wichtig ist, dass ihr findet eine vertraute, gläubige Person, mit dem du reden kannst. Ich kenne das in mir selbst. Oft sind die Probleme zu vertraut. Oder die Probleme sind normal geworden und wir erkennen die nicht mehr. Wir sehen das nicht mehr, wie wir mit dem Partner reden oder mit einer sehr guten Freundin reden. Oft ist es mit dem Partner oder Partnerin, dass man lauter wird, was notwendig ist. Das merkt man nicht mit dem Ton oder die Worte, die man benutzt. Ich ermutige euch, vielleicht klein anzufangen, eine Nachricht zu schreiben die Person, mit der du Gott nicht auskommen kann, eine Kleinigkeit zu schenken. Irgendwas zu tun, dass es ein Anfang sein kann mit dieser, in dieser Beziehung. Ein Glas Marmelade habe ich aufgeschrieben. Weiß nicht. Das schenken wir oft vielleicht, deswegen habe ich das geschrieben. Oft, wenn wir etwas tun, was Gott ehrt, folgen die Gefühle, die für Gott Lob spenden. Und Vorsicht ist hier geboten. Pass auf, bitte, wenn du etwas Schlimmes in deinem Leben erlebt hast, wenn du tief verletzt bist, frustriert bist, dass du nicht zurückziehst. Da werden wir mehr Enttäuschung oft erleben. Das führt zu mehr zurückgezogen zu sein oder zu werden. Sprich einfach ein Stoßgebet aus, dass Gott dir hilft, die Kraft zu geben, dass er dir die Kraft schenkt, einen Schritt, einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Es lohnt sich. Für dich, für uns, für die Gemeinschaft. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für jede Gelegenheit, wenn wir näher kommen können. Näher zu uns selbst, wer wir wirklich sind, näher zu dir, unsere Kraft, unsere Hoffnung und näher zueinander. Das habe ich diese Woche so deutlich gesehen in den vielen Bibelstellen, die wir gelesen haben in Gemünden, wie wichtig Gemeinschaft ist für dich. Liebe zueinander zu zeigen. Gelobt seist du, Vater. Du bist barmherzig, ein Gott, von dem alle Trost kommt. Und wir können sicherlich sagen, dass du uns in allen Schwierigkeiten ermutigst. Du stehst uns bei. Aber so, dass wir auch andere trösten können, die vielleicht auch wegen ihres Glaubens angefeindet werden, die Probleme haben in diesem Leben, die ängstlich sind für Menschen, die verloren sind. Vater, wir wollen uns selbst, aber auch unsere Geschwister, aber auch allen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, ermutigen, wie du, Vater, uns ermutigst. Gott, du hast die Macht, uns vor dem Versagen zu bewahren und dahin zu bringen, wo wir fehlerlos und voll Freude deiner Herrlichkeit sehen werden. Dir, dem einzigen Gott, der uns rettet durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Herrschaft von Ewigkeit her, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Danke, dass ihr gekommen seid heute. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit für Gemeinschaft. Gott segnet euch. Gott sei mit euch diese Woche.